Detektor FM. Zurück zum Thema.
Sie haben oft monatelange Martyrien hinter sich. Sie sind geflohen vor Krieg, Folter, Verfolgung. Sie haben enorme Summen bezahlt, um nach Europa zu kommen. Und wenn Sie hier aufgegriffen werden, landen Sie nicht selten sofort wieder in einer Zelle. Die Rede ist von Flüchtlingen, die ohne gültiges Asyl nach Deutschland kommen. Wurden die von den Behörden bei ihrer Einreise aufgegriffen, kamen viele von ihnen recht zeitnah gleich wieder in Abschiebehaft. Das ist so oft nicht zulässig, entschied nun der Bundesgerichtshof vom Mittwoch. Und das ist schon das zweite Urteil zu Abschiebehaft innerhalb kurzer Zeit. Erst vergangene Woche hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Abschiebehäftlinge nicht in normalen Gefängnissen untergebracht werden dürfen. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs müssen nun vermutlich sogar viele der Abschiebehäftlinge freigelassen werden. Die Abschiebehaft an sich wird dadurch allerdings nicht aufgehoben. Peter Fahlbusch ist Anwalt für Migrationsrecht und war an beiden Verfahren beteiligt. Er hat in den letzten Jahren gut 900 Abschiebehäftlinge vertreten und er kann uns erklären, was für Folgen das Urteil des BGH haben wird. Erstmal guten Tag, Herr Fahlbusch, hallo.
Hallo.
Erstmal zu dem neuen Urteil des Bundesgerichtshofs. Was sagt das genau?
Ja, das ist relativ schlicht. Das sagt, dass die Praxis, die bisher hier in Deutschland durchgezogen wurde, die sofortige Inhaftierung von Asylsuchenden direkt nach Grenzübertritt weitestgehend rechtswidrig ist und insofern gegenwärtig nicht mehr vollzogen werden darf.
Seit 2014, also seit diesem Jahr, gilt ja die Dublin-III-Verordnung, die unter anderem die Abschiebehaft in Europa regelt. Ist so ein Urteil dadurch erst möglich geworden?
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist seit Inkrafttreten dieser Dublin-III-Verordnung, so heißt das, seit 1. Januar 2014 möglich geworden. Früher unter der Herrschaft des Vorgängermodells der Dublin-II-Verordnung war das anders. Seit 1. Januar 2014 geht es nicht mehr, da haben Sie recht. Ja.
Müssen die Häftlinge entschädigt werden, die bis jetzt zu Unrecht in Abschiebehaft gesessen haben?
Ach, das wäre schön, das wäre allerdings erst der zweite oder dritte Schritt, die sollten erstmal entlassen werden, ja. Denn nach dem, was ich hier gehört habe, prüfen gewisse Bundesländer jetzt erstmal wieder langatmig. Die Auswirkungen dieses Urteils ist ja relativ schlicht, schon im Leitsatz des Bundesgerichtshofs heißt es, man kann die Menschen wegen Fluchtgefahr nicht mehr inhaftieren. Also erster Schritt wäre entlassen sofort. Und zweiter Schritt wäre möglicherweise eine Rehabilitation, die auch sich finanziell niederschlagen könnte und sollte. Das ist ja immer eine Freiheitsentziehung und nicht ein Ferienaufenthalt in so einem Camp gewesen, was den Menschen da angetan wurde.
Wie viele Menschen betrifft das denn?
Ja, da gibt es leider keine Zahlen dazu, weil sowohl die Bundesregierung wie auch die jeweiligen Länderministerien meinen, diese Daten nicht zu erheben. Das halte ich für unzutreffend. Also wenn man weiß, dass eigentlich jeder Pflasterstein, der auf einer deutschen Autobahnraststätte verlegt wird oder vor einem Rathaus einer Kommune gezählt wird, denke ich, werden auch abschiebungshaft Gefangene gezählt. Meine eigene Praxis sagt mir, dass es sich hierbei möglicherweise noch so um gut 100 bis 150 Gefangene in Deutschland handeln dürfte.
Sie haben schon gesagt, so wie bisher darf das mit der Abschiebehaft nicht sein und ist in der Taz zu lesen, dass Sie das Urteil als einen Sargnagel für die Abschiebehaft begreifen. Aber die Abschiebehaft ist damit als solche trotzdem doch noch nicht ganz aufgehoben, oder?
Ja, man muss das jetzt in Zusammenhang sehen mit dem von Ihnen auch in der Anmoderation genannten Urteil des Europäischen Gerichtshofs von letzter Woche. Das war also ein Doppelschlag für die Bundesregierung und zwar ins Kontor. Der Europäische Gerichtshof selbst hatte ja gerügt, dass hier abschiebungshaft Gefangene in Deutschland gemeinsam mit Straf- und Untersuchungshaftgefangenen in denselben Einrichtungen untergebracht werden, das geht schon mal gar nicht. So, und das führte dann dazu, als letzte Woche diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs verkündet wurde, dass auch da schon viele Gefangene entlassen werden konnten, allein deshalb, weil man gar keine ordnungsgemäßen Unterbringungseinrichtungen hat. Zum Beispiel hat das Land Sachsen-Anhalt alle Gefangenen entlassen und so weiter. Und die Gefangenen, die da jetzt noch untergebracht sind, von denen sind nach meinen Schätzungen, auch dazu gibt es angeblich keine Zahlen, nach meinen Schätzungen sind das 90% dieser Mandanten, die eben sich im Asylverfahren, im Dublin-Verfahren befinden, die werden alle freizulassen sein. Und dann kann man sich überlegen, ob man für die 3, 4, 5 Gefangenen, die es dann vielleicht in ganz Deutschland noch gibt, diesen irrsinnigen, auch finanziellen Aufwand betreiben möchte oder ob es nicht auch andere Methoden gibt. Zur Verdeutlichung, das sind ja keine Straftäter, ja, sondern das sind Asylsuchende, die hier nach Deutschland kommen, die hier um Schutz nachsuchen und manchmal dann in andere europäische Länder verbracht werden müssen. da kann man auch auf die Idee kommen, anstatt sie ins Gefängnis zu packen, zu sagen, melde dich jeden Tag bei der Ausländerbehörde, hinterleg eine Kaution, zeig uns Flugtickets etc. pp. Ja, also Gefängnis ist für diese Menschen eigentlich sowieso der falsche Ort.
Bisher waren ja Flüchtlinge oft eingesperrt worden, ohne dass es konkrete Hinweise darauf gab, dass sie sich der Abschiebung entziehen wollen. Diese Praxis, steht die für den generellen Umgang mit Flüchtlingen und das Misstrauen ihnen gegenüber in Deutschland?
Ja, man muss das noch ein bisschen deutlicher machen. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage, ist uns da gefolgt. Ja, also sie können hier natürlich nur Menschen einsperren, ihrer Freiheit berauben, wenn sie dafür auch eine gesetzliche Grundlage haben. Das steht in unserer Verfassung, ist ganz schlicht, muss man nur gucken. Artikel 104 Grundgesetz steht das drin. Also es braucht eine gesetzliche Grundlage und die gibt es eben seit 1. Januar nicht mehr. Das haben wir monatelang vorgetragen. Monatelang hat die Bundesregierung hinter vorgehaltener Hand gelacht und hat gesagt, alles Quatsch, was da unter anderem aus unserem Hause vorgetragen wird. Jetzt gibt es die Quittung dafür, es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage. Wenn dann der Gesetzgeber meint, so eine basteln zu wollen, muss man gucken, was er da reinschreibt, dann kann man weiterschauen. Gegenwärtig gibt es die nicht mehr. Und allgemein ist es so, dass man natürlich diesen Menschen mit sehr, sehr großem Misstrauen begegnet hier. Und nur so ist das möglich, dass wir hier einen Befund haben, den man einfach nur als desaströs bezeichnen kann. Ich mache das ja schwerpunktmäßig, Abschiebungshaftgefangene zu vertreten. Seit 2002 mache ich das. Ich habe knapp 1000 Mandanten bundesweit vertreten und auch da gibt es angeblich keine Zahlen der Landesministerien dazu, wie oft das denn rechtmäßig war und wie oft rechtswidrig. Ich habe meine ganzen Verfahren aus dem Keller geholt seit 2002 und kann jedes einzelne Verfahren dokumentieren. Danach ist es so, dass 50% aller Gefangenen sich zu Unrecht in Haft befinden. Da sind also jeder im Durchschnitt in den knappen Monat und angefallen sind da insgesamt über 13.000 rechtswidrige Hafttage. Das ist gruselig und jetzt mit den beiden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs wird diese Zahl noch nach oben schnellen. Da sind wir bei einer rechtswidrigen Inhaftierungsquote von weit über 80%. Das ist übrigens auch das, was Richter am Bundesgerichtshof, die da letztinstanzlich in Deutschland für zuständig sind, schon schriftlich niedergelegt haben, dass nach deren Auffassung mindestens 85-90% aller Entscheidungen falsch sind. Ja, und dann nochmal, ne, keine Straftäter. Nur Menschen, die angeblich das Land verlassen müssen, wie man mit denen umgeht, ist eine Schande, das kann man nicht anders so sagen.
Womit ist denn jetzt eher zu rechnen, mit einem Wandel in der deutschen Flüchtlingspolitik nach diesen beiden Schlägen ins Kontor oder eher mit weiteren solchen Urteilen?
Ja, das ist schwer zu prognostizieren. Also ich habe mir eigentlich nicht vorstellen können, dass sowas hier in Deutschland passiert, ne? Und wenn das deutsche Eierdiebe beträfe, ja, die zu 50% oder weitaus mehr als 50% zu Unrecht in Haft säßen, da würden da Köpfe rollen, angefangen von den staatsanwaltschaftlich zuständigen Mitarbeitern bis hin zum jeweiligen Justizminister oder Ministerin. Ob es hier Konsequenzen gibt, weiß ich nicht. Möglicherweise erledigt sich das von selbst, weil die Fallzahlen durch diese Entscheidungen ja nach und nach so runtergehen, dass man vielleicht auch mal anfängt, unabhängig vom Leid, was da über die Menschen gebracht wird, ja, mit rechtswidrigen Inhaftierungen, dass man sich überlegt, ist das nicht vielleicht auch ein ökonomischer Irrsinn, den wir hier betreiben und haben wir nicht vielleicht auch andere Probleme als 2, 3, 4, 5 oder 10 Menschen mit hochintensiven Sicherungsmaßnahmen in irgendwelchen Einrichtungen zu halten, um sie innerhalb Europas zu verfrachten. Ja, gucken Sie sich an, was da im Mittelmeerraum passiert an Menschen, die dort anlanden, ja. Wenn wir diese Probleme hätten, würden wir möglicherweise auch mit dem, was wir hier machen, dem Wahnsinn abschiebungshaft ganz anders umgehen. Und es gibt ja Alternativen, wie gesagt, die gibt es im Strafvollzug, das kennt jeder, oder im Strafverfahren, dass Menschen eben mit Kaution oder Meldeauflagen belegt werden, damit sie erstmal nicht ins Gefängnis müssen. Das könnte man hier genauso machen.
Die Abschiebehaft ist so, wie sie bisher praktiziert wird, nicht rechtmäßig. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Das waren dazu Einschätzungen von Peter Fahlbusch. Er ist Anwalt für Migrationsrecht und hat mehr als 900 Abschiebehäftlinge vor Gericht vertreten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Fahlbusch.
Ja, bitte sehr.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.